Verehrte Damen und Herren, erst einmal vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und ich will Ihnen jetzt den kolumbianischen Schriftsteller Tomás Ganz González vorstellen. Wir wollen ein kurzes Gespräch führen und als Hauptprogrammpunkt die Erzählung Glühwürmchen lesen. Diese Erzählung stammt aus dem auf Spanisch in seinem Sammelband hier, La Espinosa Belleza del Mundo. Und auf Deutsch liegt eine Auswahl von 13 Erzählungen hier vor unter dem Titel Die stachelige Schönheit der Welt. Tomás wurde 1950 in Medellin, der zweitgrößten Stadt Kolumbiens, geboren. Aufgewachsen ist er in der angrenzenden Kleinstadt Envigado, die damals 28.000 Einwohner zählte. Heute hat sie 10-mal so viel. Das zeigt Ihnen die dynamische Bevölkerungsentwicklung Kolumbiens. Als ich selbst das erste Mal nach Kolumbien kam, das war Ende 1958, hatte die Hauptstadt Bogotá 1,5 Millionen Einwohner. Heute hat sie 45 Millionen oder 47 Millionen. Ist also eine manchmal schreckliche Entwicklung, vor allem wenn man im Verkehr von Bogotá stecken bleibt. Die haben ja keine U-Bahn, keine S-Bahn, keine Straßenbahn, alles nur Busse, die die Luft verschmutzen. Und also gut, das so nebenbei. Tomás Vater hatte eine Lotterieeinnahmeagentur. Sein Onkel Fernando González war ein bekannter Philosoph und Schriftsteller. In seinem Roman Horacios Geschichte zeichnet Tomás ein Familienporträt zur Zeit seiner Jugend. Später studierte er in Bogotá Philosophie, nur 4 Semester, aber einmal Philosoph, immer Philosoph, sage ich. Und als Schriftsteller hat er dann seine eigene, vom Zen-Buddhismus geprägte Philosophie entwickelt. Als ein fast pittoreskes Element steht in seiner Biografie, er sei Barkeeper in der Diskothek El Goce Pagano, zu Deutsch der Heidenspaß, gewesen. Das war nicht lange, weniger als ein Jahr, aber es war ein dankbarer Job, weil der Diskothekbesitzer, ein Freund der Literatur, Tomás ersten Roman, am Anfang war das mehr, als Privatdruck herausbrachte. Das war 1983. Das hier ist die Erstausgabe dieses Buches. Grün, wie Sie sehen, grüner Einband. Und es wird in der kolumbianischen Literatur ein Evergreen bleiben. Noch bevor der Roman erschien, zog Tomás mit seiner Frau Dora und dem 6-jährigen Sohn Lukas zu seinem Schwiegervater nach Miami, wo die beiden Kolumbianer und ihre Frauen aus koreanischen Einzelteilen amerikanische Fahrräder produzierten. 3 Jahre Miami, dann ein weiterer Umzug nach New York. Dort verdiente Tomás sein Brot als Übersetzer und als Journalist für ein spanischsprachiges amerikanisches Magazin. Nach 16 Jahren, 2002, kehrten Tomás und Dora nach Kolumbien zurück, weil Dora an Multipler Sklerose erkrankte und sich nicht länger in der Riesenmetropole bewegen konnte. In seinem Roman Das spröde Licht setzt Tomás der Liebe zu seiner Frau ein Denkmal. Doch der Roman ist mehr als das. Er erzählt mit einer verfremdeten Geschichte von einem schweren Schicksalsschlag und dessen Überwindung. Eine erhebende Reise von der Finsternis ans Licht, eine Erfahrung, von der auch Hermann Hesse in einem Gedicht spricht: Und heilig wird, was sonst so wehe tat, und lächeln lernt der Schmerz. Das ist die große Kunst des Tomás González, dass er uns mit einer traurigen Geschichte nicht deprimiert, sondern beglückt und befreit. Er zeigt uns, dass Licht und Schatten zusammengehören, dass das Schöne und das Schreckliche zwei Seiten derselben Medaille sind, dass der Tod Teil des Lebens ist. Dieses Verkuppeltsein der Gegensätze hat William Blake vor 230 Jahren The Marriage of Heaven and Hell, die Vermählung von Himmel und Hölle, genannt. Und Thomas nennt es La Espinosa Belleza del Mundo, die stachelige Schönheit der Welt. Ein Beispiel aus dem Roman Am Anfang war das Meer. Nach einer heftigen Auseinandersetzung mit ihrem Lebensgefährten Jota, ist sein Name, Jota, also abgekürzt J, lässt Elena diesen allein am Strand zurück und geht ins Haus. Etwas später, als sie sich auszieht, sieht Jota noch mit dem Stachel des Streits im Herzen, Zitat jetzt, ihre riesig vergrößerte Silhouette an der Wand des Schlafzimmers. Alles ist so beschissen schwer und schön, dachte er, während er Elenas Schatten beobachtete, der sich in dem hellen Viereck bewegte, ein Schlupfloch der Liebe unter dem unermesslichen Nachthimmel. Thomas' Bemühen in seinem Werk, die ganze Realität oft in einem einzigen Bild zu erfassen, zieht sich durch sein gesamtes Werk und hat, so finde ich, etwas Tröstliches, etwas, das einen mit den Kalamitäten der Welt versöhnt. In Horatius' Geschichte lesen wir zum Beispiel: In einer stinkigen Bar bei schmalziger Tango-Musik saß der Mann mit der Stichwunde und blutete und trank Bier. Oder in dem noch nicht übersetzten Roman Abraham entre Bandidos, als sie zu einem namenlosen Weiler kamen, in dem ein paar Jahre später drei Bauernfamilien hingemetzelt wurden, bremste Abraham abrupt, um den mageren Hund nicht zu überfahren, der über die Straße lief. Die menschenverachtende Violencia und der Respekt vor dem Leben, beide gehören zu Kolumbien. Und nun will ich den Autor bitten, das Gedicht zu lesen, das er an dem Tag schrieb, an dem seine Frau Dora im Haus ihrer Schwester in Cali starb. In meinen Augen eine weitere Illustration seiner Philosophie der stacheligen Schönheit der Welt. Thomas, te ruego, entonces leer el poema.
Claro que sí.
De Dora. Ja.
De Dora, sí. 2 de septiembre de 2014. Hoy murió Dora, muy lejos de mí. Acababa de cumplir 66 años, 49 de alegría sin límites, 17 de sufrir.
Zweiter September 2014. Heute ist Dora gestorben, weit weg von mir. Sie war gerade 66 geworden. 49 Jahre überschäumender Freude am Leben, 17 Jahre Leiden. Außer dem Tod seiner Frau hat Thomas noch andere Schicksalsschläge einstecken müssen. Zwei seiner Brüder, Daniel und Juan Emiliano, sind eines gewaltsamen Todes gestorben. Die Geschichte von Juan Emiliano, im Buch abgekürzt Jota genannt, hat Thomas in dem Roman Am Anfang war das Meer beschrieben. Außerdem in einem Gedicht. Und dieses Gedicht wollen wir mit Ihnen teilen. Aurel, otro poema, por favor.
Muy bien. Año 1977. Las gaviotas caminaban por la playa y marcaban sus huellas en la arena. Después volaban otra vez al mar y dejaban las huellas en la arena. ¿Con qué fuerza cayó ese año la desgracia? Después venía el agua, espumas, sedas, y borraba las huellas de la arena, atrás las palmas, los mangos, las acacias.
Das Jahr 1977. Die Möwen liefen am Strand entlang und zeichneten ihre Spuren in den Sand. Dann flogen sie wieder aufs Meer hinaus und ließen ihre Geschichte zurück. Mit welcher Gewalt das Grauen hereinbrach in diesem Jahr. Dann kam das Wasser, die Gischt, der Schaumschleier und löschte die Spuren im Sand. Hinten die Palmen, die Mangobäume, die Akazien. Ein seltsames Gedicht. Die Tragödie selbst wird nur mit einem dunklen Satz, der wie ein Fremdkörper ist, angesprochen. Mit welcher Gewalt das Grauen hereinbrach in diesem Jahr. Im Vordergrund steht die Erkenntnis, dass das Leben unendlich ist und dass auch wir Menschen Teil eines großen Ganzen sind, das weitergeht. Derselbe Gedanke ist auch im Roman Am Anfang war das Meer zu finden. Ich zitiere: Die Palmen wuchsen hoch und prächtig, die Orangenbäume blühten und trugen Früchte. Eine Seuche, die sogenannte Poroka, raffte Jahre danach die Palmen des ganzen Landstrichs dahin. Dann legten andere Menschen neue Pflanzgärten an, sahen zu, wie sich die Pflänzlinge entwickelten und warteten, bis sie so weit waren, dass man sie umpflanzen konnte. Und wieder wuchsen die Palmen in die Höhe und trugen Früchte. Im Grunde genommen waren es immer dieselben Kokospalmen, die sich in der salzigen Brise wiegten. Und jetzt ist es Zeit, dass wir die Erzählung Glühwürmchen lesen, die Geschichte einer Männerliebe, deren Ende sie, meine Damen und Herren, an die Palmen erinnern wird. Also dann, Ernst, sei so lieb, jetzt bist du dran.
Glühwürmchen. Als Jesus das Stipendium bekam, waren Attilano und er schon 2 Jahre zusammen. Jesus war Bildhauer und das Stipendium verhieß 6 Monate Florenz. Er nahm es an, gab eine große Abschiedsparty und fuhr ohne irgendwen um Erlaubnis zu fragen nach Italien. Jesus war ein viriler Typ, aber kleiner als Attilano. Er hatte hellbraunes Haar und honigfarbene Augen. Attilano war mittelgroß, hatte bräunliche Haut, sehr schwarze Augen, sehr schwarzes, lockiges Haar, ebenmäßige weiße Zähne und immer einen Schatten um Mund und Kinn, weil sein Barthaar schnell wuchs. Trotz seiner femininen Art und seiner Beziehung mit Jesus stritten die Schwestern heftig ab, dass er schwul war. Doch sie nannten ihn Nini. Putz dir die Zähne, Nini, sagten sie. Du ruinierst dir noch dein schönes Gebiss. Attilano hatte aus Groll aufgehört, sich die Zähne zu putzen, um sich an Jesus zu rächen. Mit einer wegwerfenden Handbewegung und ohne den Namen zu nennen, erwiderte er, er habe niemanden, für den er schöne Zähne brauche. Wenn der Undank aus Scheiße wäre, wären wir alle längst darin versunken, meine Lieben, oder nicht? Pfui, Nini, so zu reden. Attilano und seine Schwestern wohnten in Queens, aber in der Wohnung kam man sich vor wie in Medellin. Das Tischtuch im Esszimmer hatte in der Mitte einen gehäkelten Einsatz und auf dem Tisch stand eine Obstschale mit Bananen. Das Prager Jesulein auf dem Glasschrank war flankiert von einem Blumenstrauß und einer dicken Kerze. Attilano war ein auf Engel spezialisierter Maler. Jetzt produzierte er sie in Unmengen und mit verbissener Wut. Die Engel waren kräftiger gebaut als er, hatten aber alle seine bräunliche Haut, seine Haare auf der Brust, seine großen Augen, sein pechschwarzes, lockiges Haar und einen Schatten um Mund und Kinn. Die Bilder waren technisch makellos und fanden ihre Liebhaber. Wohlsituierte Damen kauften sie und reiche, von den Rücken der Engel hingerissene Homosexuelle. Auch mit dem Alkohol wurde Attilano unmäßig und in seinen Ausschweifungen. Um Himmels Willen, Nini, wie kannst du nur? Weißt du, wie spät du jede Nacht heimkommst? Nacht ist gut, du meinst wohl jeden Morgen, meine Liebe, korrigierte eine andere Schwester. Genau, jeden Morgen und wie abgemagert du bist. Das Warten auf Jesus war lang und qualvoll und Attilanos Ausschweifungen nahmen zu. Mitternächtliche Orgien unter freiem Himmel im Central Park, bei denen keiner wusste, mit wem er es trieb und wie, oder am Kai des Hudson in eigens für diesen Zweck gemieteten Schiffscontainern, in denen keiner wusste, wie ihm geschah und was sich sonst abspielte, denn es war stockdunkel, der Raum erfüllt von Stöhnen und Lustschreien. Die 6 Monate näherten sich ihrem Ende, ohne dass Jesus etwas über seine Rückkehr verlauten ließ. Eines Tages rief er an und die Schwestern hörten, wie Nini kalt und schneidend antwortete und immer lauter wurde. Er könne bleiben, solange er wolle, sagte Nini. Ihm sei es egal. Wie bitte? Nun nein, das ist deine Sache. Wenn du Lust hast, noch ein verdammtes Jahr zu bleiben, was kann ich machen? Ha? Wie? Nein, überhaupt nicht. Wer lange im Regen steht, bekommt kalte Füße, mein Lieber. Was? Darauf pfeife ich. Das Werk? Das Werk? Fragte er höhnisch. Ein Werk haben wir alle, oder nicht? Wenn du bleiben willst, dann bleib. Aber komm hier nicht mit deinem Werk und solchen Sprüchen. Nein, nein. Wie? Nein. Ah, gut. Na, also Schluss mit dem Quatsch. Weißt du was, Jesus? Ich lege es auf. Nein, 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 vergiss es, nein! Sagte er, legte auf und brach in Tränen aus. Die Schwestern brauten einen Kräutertee, um ihn zu beruhigen. Hatte Attilano bis zu diesem Moment ein liederliches Leben geführt, so spottete das, was nach Jesus' Ankündigung begann, in den Augen der Schwestern jeder Beschreibung. Auf die Frage der Verwandten, was mit Attilano los sei, er habe sich so verändert, konnten sie nicht mit der Sprache heraus, denn sie hätten Jesus erwähnen und zugeben müssen, dass Nini schwul war und das ging nicht. Er arbeitet zu viel, der Arme, sagten sie. Um Jesus zu vergessen, ging Attilano mit Junkies und Kriminellen und manchmal kam er übel zugerichtet nach Hause, aus der Nase blutend, die Kleidung zerrissen. Und da die Schwestern es nicht sein ließen, ihm Moralpredigten zu halten, beschloss er, sich eine eigene Wohnung zu nehmen und tauchte erst wieder zu Hause auf, wenn er nüchtern und gewaschen war und die Wunden und Kratzer etwas verheilt waren. In seinem Lächeln war jetzt ein krankhafter Glanz, ein Schimmern wie von Algen. Die Schwestern beteten, Jesus möge bald zurückkehren und zündeten dem Prager Jesulein Kerzen an. Eines Nachts schleppten 3 Jugendliche Attilano zu einer Bank an einem einsamen Strandweg in New Jersey, schlugen ihm mit einem Knüppel 2 Zähne aus und brachen ihm mit einem Backstein einen Arm. Das war die Generalprobe dessen, was wenig später mit seinem Tod enden sollte. In jener Nacht rettete ihn noch ein von der Vorsehung geschickter Streifenwagen, der mit ausgeschaltetem Licht auf den unter seinem Gewicht rumpelnden Bohlen des Strandwegs daherkam. Einer der Jugendlichen sagte dem Polizisten, es sei alles Attilanos Schuld gewesen. Er habe versucht, sie zu verführen. Und außerdem habe er aus dem Mund gestunken. Obwohl Attilano sich weiter ordentlich und elegant kleidete, verfiel er immer mehr und bekam Krankheiten, wirkliche und eingebildete. Er hörte auf zu malen. Die Schwestern, die zwar gläubig, aber keine Frömmlerinnen waren, beteten jetzt gemeinsam den Rosenkranz und ließen Messen für ihn lesen. Als Jesus nach einem Jahr endlich anrief, um seine Rückkehr anzukündigen, kehrte wieder Ruhe in ihre Herzen ein und ein Glücksgefühl durchströmte sie, das gleich stark war wie das zuvor erlebte Leiden. Es ist für dich, Nini. Jesus, Jesus, Jesus aus Italien, rief eine der Schwestern und Attilano zuckte zusammen, als habe man ihm eine Ohrfeige versetzt. Jesus, sagst du? Was für ein Jesus? Ich kenne keinen Jesus. Also, wer wird es schon sein, Nini? Tu nicht so und komm her, ja? Attilano, sagte eine andere Schwester streng. Aber nein, sagte er. Ich nicht. Warum ich? Red du mit ihm, wenn du willst. Ich hab dem Kerl nichts zu sagen. Am Ende ging er doch ans Telefon und ließ sich bitten. Weinte, ließ sich noch ein wenig bitten und weinte abermals. Der Anruf wird den Armen ein Vermögen kosten, sagten die Schwestern. Aha, aha, sagte Attilano. Was du nicht sagst? Nein. Oh, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht, sagte er und brach wieder in Tränen aus. Ja, ja, ja. Also gut. Und wann? Und du versprichst mir. Also gut. Meinetwegen, aber du weißt, drohte er und sagte ja, ja, ja. Und zum Schluss lachte und weinte er abwechselnd. Du kriegst mich auch jedes Mal rum, sagte er. Die Nachricht, dass Jesus' Rückkehr in greifbare Nähe gerückt war, hatte eine mäßigende Wirkung auf Attilanos Lebenswandel. Er trieb sich nachts nicht mehr so viel herum und fing wieder an, sich die Zähne zu putzen. Obwohl ihm vor dem Zahnarzt grauste, unterzog er sich einer gründlichen Mundhygiene und ließ sich ein paar Füllungen machen. Die ausgeschlagenen Zähne wurden durch Stiftzähne ersetzt, die er später zum zweiten und letzten Mal einbüßte, als Jesus endgültig fernblieb. Aus seinem Mund kam viel Dreck. Das Zahnarztbesteck ritzte die Mundhöhle auf, er spuckte Zahnstein und Unmengen Blut. Die Schwestern freuten sich, dass sein Lächeln wieder leuchtete. Du bist wie neugeboren, Nini. Unten am Fluss, wenn die Nacht verschwindet, baue ich ein Nest, wo keiner mich findet. Dort träume ich von dir und wünsch dich zu mir, gab Attilano mit heiserem Singsang zur Antwort. Das geschah zu Beginn des Frühlings 1988, der kalt und regnerisch war. Jesus wollte erst Ende Juni aus Florenz zurückkommen, doch in Erwartung des Glücks traf Attilano frühzeitige Vorbereitungen. Er sprach mit der Eigentümerin des Landhauses in Shashkewana, Pennsylvania, das Jesus und er schon früher zweimal in der Woche des 4. Juli gemietet hatten. Das Landhaus war von Viehweiden und Maisfeldern umgeben. Im Garten gab es einen Bach mit einer Holzbrücke, einen Karpfenteich und ein Erlenwäldchen, dessen Boden mit Farn bedeckt war, sodass es aussah, als käme das Licht von unten. Der Landsitz war am Tag voller Blumen und nachts voller Glühwürmchen. Doch Jesus war es nicht vergönnt, noch einmal durch die Maisfelder zu streifen, mit seinen männlichen, honigfarbenen Augen die Blumen und Karpfen und das frische Grün der Farne zu betrachten oder das Leuchten der Glühwürmchen zu erleben. Im Fenster des Flugzeugs, mit dem er heimflog, zeichnete die Abendsonne einen orangenen Streifen, der sich dunkelrot färbte und an die Flammen des Bougarots Bild von Dante und Vergil in der Hölle erinnerte. Jesus dachte, wie sehr Attilano diesen Maler bewunderte und wie ähnlich seine Engel denen des Franzosen waren. Das war das Letzte, was er sah und noch ungetrübt denken konnte. Der Kapitän meldete sich mit einer beruhigenden Durchsage. Die Stewardessen, leichenblass, gaben mit erstickter Stimme Anweisungen, die im Geschrei untergingen. Taumel, Schrecken und am Ende eine Stille so tief und endgültig wie im Innern der Steine. Amalia schaltete den Fernseher ein, während Attilano im Bad sang und sich schön machte, um zum Flughafen zu fahren. Die geschockten Schwestern hielten Kriegsrat und beschlossen ohne lange Debatte, dass Maritza, die stärkste von ihnen, es ihm sagen sollte. Und sie sagte es ihm. Sie sagte es ihm auf ihre Art, das heißt mit unendlichem Mitgefühl, aber ohne Umschweife. Nach einigen Seufzern verharrte Attilano die ersten Stunden in völligem Schweigen, denn es hieß, es könne noch Überlebende geben. Dann, als der Tod bestätigt wurde, brach er zusammen Und seine Schreie erfüllten das Esszimmer, das Wohnzimmer, die Schlafzimmer und jeden Winkel drangen durch Türen und Fenster und flatterten eulengleich ins Freie. Danach verstummte er wieder, diesmal für lange Zeit. In den dunklen Tagen, die ihm bis zu seinem Ende noch blieben, vergaß Attilano natürlich, dass er das Landhaus in Pennsylvania gemietet hatte. Doch da war das Haus. Und der 4. Juli kam pünktlich wie immer. Etwa um 3 Uhr nachmittags lief vor dem Wohnzimmerfenster ein Biber über die Wiese, richtete sich zu voller Größe auf, schaute um sich und verschwand, ohne Eile, wieder im Gehölz. Auch die Abenddämmerung stellte sich pünktlich ein und in Saskatchewan und den Nachbardörfern begannen die Feuerwerkskörper zu knallen. Obwohl die beiden nicht mehr auf der Welt waren, fehlte nichts. Eines nach dem anderen glimmten die Glühwürmchen auf und belebten die Wiese, die Sträucher, den Himmel, die Erlen mit ihren Lichtern.
Eigentlich muss man jetzt einen Moment drüber nachdenken, über diese starke Geschichte. Ich muss gestehen, ich habe einen Fehler gemacht. Ich bitte ja normalerweise den Autor, eine Geschichte anzulesen, damit Sie seine Stimme hören. Ich habe das vergessen. Jetzt werde ich ihn bitten, das Ende zu lesen, weil es keinen Sinn hat, an den Anfang zurückzukehren. Thomas, me equivoqué, no te pedí que leyeras la primera parte. Y ahora te solicito que leas el final. Por favor. Entonces empieza aquí en la sucesión de días.
Gracias, maestro. En la sucesión de días oscuros, en que a partir de allí hasta el final se convirtió su vida, Attilano olvidó, por supuesto, que alguna vez habían alquilado la casa en Pensilvania. Pero allá estaba la casa y el 4 de julio llegó puntual, como ha llegado siempre. A eso de las 3 de la tarde, en el prado, frente a los vidrios de la sala, caminó un castor que se levantó sobre las patas traseras, miró desde lo alto de su cuerpo y se internó de nuevo, sin prisa, entre los árboles. Llegó también puntual el atardecer y empezaron a sonar los fuegos artificiales de Susquehanna y otros pueblos. Aunque ya no estaban ellos dos en este mundo, nada faltaba. Se encendieron una a una las luciérnagas y comenzaron a llenar de luces el prado, los arbustos, el cielo, la arboleda.
Gracias, Tomás. So, dann werde ich Thomas ein paar Fragen stellen, um ihn Ihnen auch auf diese Weise noch näher zu bringen. Thomas, primero en alemán, después en español. Sí. In Horatius Geschichte beschreibst du dich in der Figur des David als einen zurückhaltenden, sensiblen Jungen, von dem die Mädchen im Haus sagen, für den gibt's nichts außer Lachen und Orangenessen. Das ist eine wichtige Aussage, die ich bestätigen kann. Du lachst gern und du bist auf Lebensgenuss aus. Aber das Leben macht dir einen Strich durch die Rechnung, denn du hast viel Unglück erlebt, zu viel. Meine Frage, warum schreibst du? Kann es sein, dass Schreiben für dich eine Art Selbsttherapie ist, mit der du dich von den Kalamitäten der Welt befreist? Entonces, Tomás, en la historia de Horacio, tú te describes a ti mismo en la figura de David, como un joven recatado y sensible, de quien las muchachas en la casa dicen, lo único que le gusta es reírse y comer naranjas. Esto es una afirmación importante que yo puedo ratificar. Te veo reír con frecuencia y buscas los goces que ofrece el mundo. Pero la vida te pone obstáculos, pues has experimentado muchas desgracias, demasiadas desgracias. Mi pregunta, ¿por qué escribes? ¿Puede ser que escribir para ti es una manera de autoterapia con la cual te liberas de las calamidades del mundo?
Realmente es una terapia, pero solo en segunda instancia.
Es schon eine Therapie, aber nur in zweiter Linie.
El impulso inicial es el que ha sido siempre el impulso de la creación de obras de lo que no estaba, de hacer algo nuevo, construir algo nuevo de manera literaria, pues en mi caso.
Der ursprüngliche Impuls ist ein anderer, nämlich, dass ich etwas Neues schreiben will, etwas, was es vorher noch nicht gab, aus meiner Umgebung.
Y en segundo lugar, pues después de eso sí existe el hecho de que luego de escribir una historia, la desgracia, suponiendo que sea sobre una desgracia, que está en la historia, se hace más leve.
Und in zweiter Linie beim Schreiben dann passiert es natürlich, dass sich die Kalamitäten leichter machen, weil man durch das Schreiben sie ausdrückt und los wird. Sí, perfecto. Das ist eine Antwort, gute Antwort. Und mal sehen, eine weitere Frage. Du hast 19 Jahre lang, eine Ewigkeit, im nicht-spanischsprachigen Ausland gelebt. Was hat das für dich als Schriftsteller bedeutet? Hast du nicht den Verlust deiner Sprache erlitten in Miami, in New York? Entonces tú has vivido 19 años, una eternidad en el extranjero donde no se habla castellano. ¿Qué significó esto para ti como escritor? ¿Es que has sufrido la pérdida de tu idioma?
Yo creo que fue más bien al contrario. Con mi viaje a Nueva York, pude conservar el español que se manejaba antes de yo irme. Entonces,
ja, ich würde sagen, dass es eher umgekehrt war. Als ich Kolumbien verließ, habe ich die Sprache bewahrt, die es damals in Kolumbien gab.
Y aparte de eso, la misma nostalgia de mi país, de la selva, de la vegetación, de la gente, me impulsó a recrearla mientras yo estaba en Estados Unidos.
Und dann kam natürlich dazu, dass die Sehnsucht nach seiner alten Heimat, die Sehnsucht nach dem Urwald, nach den Menschen, la nostalgia de la selva, de la gente y de der Vegetation, der Vegetation, ja, dass eben die Wiedererschaffung durch die Sehnsucht dieses heimatlichen Ambiente geholfen hat, Kolumbien und damit auch die Sprache zu bewahren.
Fue una manera de superar la nostalgia y de regresar a mi país.
Also schreiben war eine Art, seine Sehnsucht zu überwinden und zu akzeptieren, im Ausland zu leben. So. Muy bien. Dann habe ich noch ein paar Fragen zu deinen persönlichen Lebensumständen im Moment. In der Einladung oder im Programm steht ja, du lebst auf einem Staudamm, an einem und auf einem Staudamm in der Nähe von Medellin. Und ich möchte gerne wissen, wie man das macht, am und auf. Tomás, en el programa está dicho que tú ahora, porque estoy averiguando tus circunstancias de vida de ahora, ¿no? Vives a la orilla de y en una represa cerca de Medellín. ¿Cómo es tu vivir a la orilla y en la represa al mismo tiempo?
Tengo una casa construida sobre postes en tierra firme.
Er hat ein Haus am Ufer dieses Stausees auf Pfosten gebaut, auf Stelzen gebaut. Ja, una casa de madera, ¿no?
Es una casa de madera con ventanales que dan a la represa.
Mit Fensterfront zum See.
Y abajo en la orilla tengo un muelle y un bote.
Und unten am See hat er einen kleinen Pier, kleinen Landesteg, wo er ein Haus hat, ein Boot hat.
El bote lo tengo adaptado para estar varios días en la represa, en distintos sitios de la represa, que es muy grande, es gigantesca.
Eine Art Hausboot, das so gebaut ist, dass er damit tagelang auf dem See, auf dem Stausee verbringen kann.
La casa es bastante retirada, pero cuando quiero retirarme aún más, entonces me voy en el bote.
Das Haus ist ziemlich weit weg von Siedlungen, aber wenn er noch einsamer sein will, dann verbringt er halt Tage auf dem Boot. Und ich sage noch dazu, und dann fischt er auch und kocht sich seinen Fisch auf dem Boot. Y pescas, y cocinas tu pescado, ¿no?
Pesco, cocino el pescado, me cambio de sitio todos los días, voy de una bahía a otra.
Und er fährt halt rum und ändert seinen Aufenthaltsort ununterbrochen, geht von einer Bucht zur anderen. Ich muss ich auch dazu sagen von mir, voy a explicar cómo es la represa. Das ist also nicht wie bei uns, wo man eine Talsperre hat und dann einen ziemlich langweiligen Stausee, sondern da wurde eine ganze Landschaft geflutet. Und in der Landschaft gibt es Berge und gibt es quantas bahías? Wie viele Buchten gibt es da in dem?
Incontable, yo creo que nadie sabe.
Niemand weiß, also so viele, ich kann gar nicht sagen, Dutzende, vielleicht 100, ich weiß nicht. Er verirrt sich, tut de pierdes a veces, ¿no?
Me he perdido, sobre todo cuando hay niebla.
Er hat sich verloren da mit seinem Boot, vor allem wenn es neblig ist, ja.
Ja. La última vez fueron 6 horas de niebla y casi no llegamos a la casa bote. Me había ido con mi esposa en una lancha a pescar y dejamos la casa bote. Nos agarró la niebla y no sabíamos cómo volver.
Ja, außerdem Hausboot hat er auch ein kleines Boot, mit dem er schneller rumfahren kann. Und er hat sich dann 5 Stunden lang im Nebel verirrt, hat das Hausboot nicht wiedergefunden. Und naja, so ist das Leben auf dem Stausee in Guatapé. Dieser Stausee ist 2 Stunden von Medellín entfernt. Also ziemlich und wunderschön. Also wenn man je nach Kolumbien geht, sollte man dahingehend, sage ich. Y Tomás, ¿qué estás escribiendo por el momento?
Estoy trabajando en un libro de poesía que empecé hace mucho tiempo.
Tomás arbeitet gerade an einem Gedichtband, und zwar ein Gedichtband, mit dem er schon vor Jahrzehnten begonnen hat. Das ist ein Buch, das heißt Mangroven auf Deutsch, gibt es auch, und auch auf Spanisch Manglares, in dem er alle paar Jahre neue Gedichte hinzugibt und alte rausnimmt oder ändert. Es ist wie ein Mangrovensumpf, der sich dauernd verändert, dieses Gedichtbuch. Ja. Das gibt es übrigens auch von Mörike, der hat nur ein Werk geschrieben und immer wieder geändert. Also, y la novela que empezaste?
Empecé una novela sobre el oro. Y la idea era, no sabía si era novela o si era un reportaje novelado. Era escribir una idea sobre una historia sobre la explotación del oro en el río Atrato.
Ja. Also hatte begonnen mit einem Buch über ein Phänomen, das es im Moment in Kolumbien gibt, nämlich über die illegale Goldsuche, also in den Flüssen, ja, und die Flüsse tragen ja Gold mit sich und es gibt jetzt vor allem an einem ganz großen Fluss im Chocó, vor allem im Pacific Departamento, gibt es eine riesige Menge von solchen Mineros, nennt man sie, also Goldminenschürfer. Und er hat begonnen damit, es ist ein Thema, das kann man als Roman, hat er versucht es als Roman anzugehen oder als Dokumentarwerk, aber es ist ihm nicht gelungen, er hat es zunächst liegen lassen. Man muss auch als Schriftsteller, sag ich jetzt, Niederlagen einstecken manchmal. Aber es ist eigentlich aceptar fracasos, ¿no? Como escritor.
Sí, este es fracaso, espero que sea provisional. La historia sigue dándome vueltas en la cabeza.
Der Stoff ist weiter in seinem Kopf und ist noch nicht zu Ende, es war nur ein vorübergehendes Scheitern. Eso es bueno, que la cosa quede viva, ¿no? Y madure.
Yo creo que eso es lo que le falta, madurar.
Das glaubt er auch, dass es gut ist, wenn so etwas reift, so ein Stoff. Und jetzt zum Schluss noch eine einzige Frage, jetzt ist nämlich unsere Zeit abgelaufen. Welche Persönlichkeit in der Geschichte bewunderst du am meisten? ¿Qué personalidad en la historia admiras más? ¿Y por qué?
Tal vez lo pensé mucho. He pensado mucho eso, a quien admiro realmente. Y llegué a la conclusión de que es Muhammad Ali, el boxeador. Por muchas razones.
Er hat lange nachgedacht über die Frage, weil es gibt ja viele Leute, die man bewundern kann. Und er meint, er bleibt dabei Muhammad Ali, der Boxer. Und jetzt sagt er uns, warum?
Yo creo que la primera razón es la belleza de su estilo como boxeador. Era un artista.
Sein künstlerischer Stil beim Boxen. Also im Sport, das ist jetzt der eine Grund.
Pero también su integridad espiritual.
Seine geistige Integrität.
Su espíritu libertario.
Sein freiheitlicher Geist, ja.
Fue despojado por no participar en la guerra.
Er hat seinen Titel verloren, weil er Kriegsdienstverweigerer war in der Zeit des Vietnamkriegs. Und er hat ihn wieder gewonnen danach.
Muy grande mi admiración, pero sobre todo como realmente es como boxeador que más lo admiro, su estilo, su liviandad.
Seine Leichtigkeit als Boxer und auch so als como hombre, ¿no? Tenía humor.
Tenía humor, era afectuoso.
Er hat Humor gehabt und die Fähigkeit, zärtlich zu sein. Es gibt so ein schönes Bild von dem Dykes, von dem Österreicher, den Sie vielleicht kennen. Der hat meistens nur negativ die Wiener dargestellt. Aber es gibt ein wunderbares Bild, es war ein Foto zuerst, und er hat es dann als Bild, Gemälde gemacht, auf dem der Muhammad Ali ein Baby im Arm hat, und das Baby gibt ihm einen Haken. Das ist ja du conosces la foto, ne?
Bella.
Gut, mit einem Lächeln wollen wir enden, so wie Thomas gerne es tut, lächeln und Orangen essen, ein paar Orangen. Und, aber jetzt gehen wir dann da in diesen Frühstücksraum, wo der Büchertisch auch ist, also die Bücherecke. Und wenn irgendjemand was möchte von Thomas, wird er dort zu finden sein und signiert gern. Okay, machen wir Schluss hier. Ja. Ist 3:40.